Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio, Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Heute ist Samstag, der 9. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Jakub Kukla. Herzlich willkommen zu unseren Themen der Woche. Heute mit Małgorzata Kopka-Piątek vom Institut für öffentliche Angelegenheiten in Warschau. Guten Tag.
Guten Tag.
Fangen wir mit der Verfassung an. Polens Präsident Karol Nawrocki hat vor einer Woche am Nationalfeiertag des 3. Mai eine grundlegende Verfassungsreform gefordert und vor strukturellen Schwäche im politischen System gewarnt. Zitat: So kann es nicht weitergehen, dass sich die Macht in Polen auf zwei Zentren verteilt. Zitat Ende. Das sagte der Präsident bei einer Zeremonie auf dem Warschauer Schlossplatz. Steuert Polen tatsächlich auf einen Systemumbau zu?
Das würde sicherlich dem amtierenden Stadtpräsidenten Karol Nawrocki sehr gut gefallen, weil damit hätte er auch seine Machtposition gestärkt oder beziehungsweise erweitert bekommen. Viele Experten, auch Verfassungsjuristen, sagen, Polen braucht keine neue Verfassung. Was Polen braucht, ist der Respekt vor der Verfassung, was wir bereits haben. Und auch wenn man es überlegen würde, okay, so eine Reflexionsphase, ein Beratungsorgan, was sich dann quasi die Verfassung unter die Lupe nimmt, ja, und guckt, so vielleicht sind an einer oder anderen Stelle dann doch möglicherweise Sachen zu verändern, anzupassen und so weiter. Das hätte mehr Glaubwürdigkeit gehabt von einem Politiker, der selbst Verfassung respektieren würde. Das haben wir in den 8 Jahren der PiS-Regierung sehr stark hier erlebt, dass die Verfassung eben mehrmals verletzt wurde von der Regierung selbst, aber auch von anderen staatlichen Organen, und der Stadtpräsident Karol Nawrocki quasi übt die Tradition und er hätte oder hat Ambition, mehr Einfluss zu haben, mehr politischen Einfluss zu haben. Und damit eröffnet er diese Diskussion. Vielleicht brauchen das auch die Polen, dass der Stadtpräsident mehr Einfluss hat. Das ist nicht nur meine persönliche Ambition, sondern es ist die Stimme des Volkes. Ich habe heute in der Zeitung eine Umfrage gesehen. 44% der Befragten sagen, wir brauchen keine neue Verfassung. Ein Drittel meinte vielleicht doch und ein Drittel hat keine Meinung dazu. Also es ist schon ein Signal, dass es nicht unbedingt die Stimme des Volkes ist. Es ist eher ein politisches Spiel.
Ist es aber nicht so, dass sich die Autoren der polnischen Verfassung in den 90er Jahren nicht eindeutig entscheiden konnten und dem Präsidenten doch gewisse Kompetenzen zugeteilt haben, die es ermöglichen, dass er zwar die Macht nicht alleine ausüben kann, aber das Funktionieren der Regierung faktisch blockieren kann, was wir gerade erleben?
Kontrollieren würde das passende Wort, glaube ich, wie die Absicht der Autoren war. Also dass die, wie ich das verstehe, was ich so höre, ist, die Absicht war eher, dass wir dann nicht die komplette Macht in die Hand einer Partei oder der einer regierenden Koalition abgeben wollen, was an sich schon eine gute Sache ist, ja. Also Check and Balances erfahren wir auch nicht nur in Polen, dass es gut ist, wenn sie funktionieren. Aber ich glaube, dass an der Diskussion um die neue Verfassung geht es mehr darum, dass wir das auch in den letzten Jahren, nicht nur in Polen, aber auch in anderen Ländern erfahren haben. Also das, was auf dem Papier und die Institutionen werden von Menschen gemacht. Ja, also es ist eine Sache der menschlichen Ausübung und Einstellung und nicht nur unbedingt dessen, was auf dem Papier steht. Ja, weil die Autoren der Verfassung selbst sagen, naja, man hätte an der einen oder anderen Stelle was mehr präzise ausdrücken können, aber man kann nicht in Ewigkeit oder an allen Stellen alles genau präzisieren, weil letztendlich es kommt eben auf die Machtausübung an, ja, an die Verantwortung der Politiker, die die Ämter übernehmen und ausüben. Und die Verantwortung lässt sich sehr schwer in Schrift quasi verfassen. Ja, das ist eher eine Sache der Einstellung und der Verantwortung, mit der man in die Politik ist und die Macht dann übernimmt. Von daher ist es schon, glaube ich, eine mehr oder weniger theoretische, jetzt juristische Übung. Ja, hätte man da und da das anders besser machen sollen? Vielleicht doch, wie ich gesagt habe, also an sich selbst eine Überlegung und eine Reflexion daran, ob die Verfassung jetzt an die Herausforderungen der heutigen Zeit, auch mit der Kriegssituation und so weiter, ja, und anderen Gefahren um uns herum, das an sich selbst wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, aber der Moment und auch das politische Lager, was es vorgibt, quasi, das ist nicht der glaubwürdigste.
Die Autoren der Verfassung in den 90er Jahren haben in ihrer Edelkeit oder in ihrer Naivität, je nachdem, nicht vorhergesehen, dass ihre Nachfolger die Verfassung einfach hätten instrumentalisieren können. Was glauben Sie, wie realistisch sind die Pläne des polnischen Präsidenten?
Ich glaube, was realistisch ist, dass es sicherlich zum Thema der Wahlkampagne 2027 wird. Also damit, glaube ich, erhofft sich auch der Stadtpräsident der rechten Seite des politischen Spektrums zu helfen, indem man das immer wieder quasi in die Öffentlichkeit bringt, was da an Verfassung falsch gemacht worden ist und was man da alles verändern soll. Und vielleicht auch sogar, man könnte das als Argument für die Abstimmung nehmen, so wenn die rechte Seite, also Recht und Gerechtigkeit und beide Konföderatia oder auch je nachdem, was da Neues vielleicht noch in einem Jahr entsteht an politischen Gruppierungen. Aber wenn die rechte Seite eben die Mehrheit, die Verfassungsmehrheit bekommen würde, wäre es dann möglich, das nicht nur quasi so diese Beratungsorgan zu haben und einen Entwurf zu schreiben, sondern das sogar ins Leben zu berufen, ja, die neue Verfassung. Das kann sicherlich, also das glaube ich, es wird zum Thema der Wahlkampagne, aber eben ohne Verfassungsmehrheit in dem Parlament bleibt es nur ein Papier.
Sie haben den Wahlkampf erwähnt. Wir treffen uns am 9. Mai, dem Europatag, wird Europa, die Lage Polens im Rahmen der Europäischen Union auch zum Thema des kommenden Wahlkampfes? Was glauben Sie?
Es sind sicherlich paar Themen wie europäische Klimapolitik, wie europäische Migrationspolitik, die sich sozusagen anbieten, in Anführungsstrichen, dass man die immer wieder in Wahlkampagnen instrumentalisiert, weil die betreffen unterschiedliche gesellschaftlichen Gruppen und das wird genutzt. Natürlich auch der neue Haushalt der EU, was auch nächstes Jahr verabschiedet wird und die Mittelzuteilung kann auch sehr einfach sozusagen angegriffen werden. Also sind bestimmte Themen, die man schon in der Wahlkampagne sehen wird, aber nicht insgesamt so die Stellung Polens in der EU. Also diese Ambition, was wir noch vor ein paar Jahren auch bei der ersten Tusk-Regierung hatten, dass Polen auch diese Ambition hatte, eine federführende Rolle zumindest hier in der Region zu haben und zu den größten Player der EU zugehörig zu sein. Davon wird immer weniger die Rede.
Und bis zum Wahlkampf haben wir noch ein bisschen Zeit und Ruhe dementsprechend. Wechseln wir das Thema. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt angekündigt, die Zahl der in Deutschland stationierten Soldaten zu reduzieren. Nach Angaben aus Washington sollen in den kommenden Monaten rund 5.000 Militärs abgezogen werden. Schon früher wurde über eine mögliche Verlegung von Einheiten nach Polen spekuliert. Konkrete Schritte blieben jedoch aus. Sollte Polen einem solchen Szenario zustimmen und zusätzliche US-Truppen eventuell aufnehmen?
Das bringt Polen, polnische Regierung in eine Zwickmühle, finde ich. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung, weil einerseits, ich glaube, dem würden alle politische Parteien zustimmen, je mehr US-amerikanische Soldaten auf dem polnischen Boden, desto größer die Sicherheit, beziehungsweise auf jeden Fall das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung auch, ja. Auch das ist abgesehen von dem, wer im Weißen Haus regiert, ja. Also das ist in der polnischen Vorstellung sozusagen, US-amerikanische Soldaten verkörpern sozusagen die Sicherheit des Landes. Deswegen jede Vergrößerung der Zahl wäre dann quasi positiv angenommen. Aber ich würde sagen, das soll nicht zu einem Konflikt zwischen Deutschland und Polen führen. Ja, also das soll nicht quasi ein Kuhhandel werden. Ja, so von wegen, ihr werdet die nicht mehr haben, dann können sie zu uns gleich gehen, bevor sie dann zurück in die Staaten fahren oder woanders in der Welt. Also das fände ich nicht gut, weil letztendlich auch die US-amerikanischen Soldaten, auch wenn sie in Polen oder in Deutschland oder irgendwo in Europa stationieren, die sind Sicherheitsgarant für insgesamt für Europa, nicht nur für das einzelne Land, der einzelne Staat, wo sie stationieren. Und das kommt nicht nur auf die Zahl, sondern auch auf die Einsatzfähigkeit, ja, auf die Ausrüstung, also all das, was Fachleute von NATO, Einsatztruppen und so weiter wissen, planen, üben und so weiter. Also das würde sehr, sehr schlecht ausfallen, wenn es dann zu einem Verhandeln wird zwischen Deutschland und Polen oder dass, wenn sie dann doch nach Polen verlegt werden, dass Polen dann raus aus eine Gewinnsache macht, so von wegen, Deutschland hat sie verloren, aber wir haben die gewonnen. Darum geht's nicht. Aber wie gesagt, also abzusagen könnte Polen auch nicht.
Tatsache ist aber, dass Polen an die Ukraine grenzt und nicht Deutschland. Und die Ukraine kämpft seit vielen Jahren mit dem aggressiven Russland. Wäre das kein Argument?
Ja, wie ich am Anfang gesagt habe, das wäre eine schwere Entscheidung, dem Nein zu sagen. Aber was ich meine, dass es keine gute Sache auch für die deutsch-polnische Zusammenarbeit wäre, wenn wir dann mit diesen Soldaten quasi, also dass diese Truppen dann einfach so zum Objekt des Ambitionsspiels wird, ja, wenn es Argumente gibt, die wirklich die Sicherheit Polens und Deutschlands und Europa damit stärken, dass sie dann statt in Deutschland in Polen stationieren, bitteschön. Ja, aber wenn es wirklich nur ein Spiel ist, auch von Trump Deutschland gegenüber, ja, wenn er Deutschland damit quasi bestrafen möchte, weil der Bundeskanzler sich da kritisch geäußert hat und Polen das quasi nutzen möchte, bei dieser Gelegenheit finde ich keine gute Sache. Also politisch und auch in der längeren Perspektive. Also wie gesagt, also da sollen vor allem Sicherheitsargumente hier überwiegen und nicht politische Spiele oder Spielchen sogar.
Ich überlege, wie die Grenzkontrollen das deutsch-polnische Verhältnis beeinflussen. Deutschland will die bestehenden Grenzkontrollen vorerst beibehalten. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt betonte, die Regierung konzentriere sich derzeit auf die Fortführung der Maßnahmen. Für Reisende, insbesondere Pendler, bleiben stichprobenartige Kontrollen bestehen. An den Grenzen zu allen neuen Nachbarstaaten, auch zu Polen, ist weiterhin mit Verzögerungen zu rechnen. Werden Pendler damit zum Spielball der deutschen Innenpolitik?
Sicherlich, die Situation wird anders bewertet in der Grenzregion und auch Polen oder Deutschland weit. Als wir letztes Jahr die Befragung im Rahmen des deutsch-polnischen Barometers gemacht haben, da haben wir auch nach den Grenzkontrollen gefragt. Und damals waren die Zahlen eher auf beiden Seiten, auf der deutschen und polnischen Seite, waren sie eher positiv. Also insgesamt fanden die beiden Gesellschaften es gut als Maßnahme, Migrationskontrolle und so in diesem Sinne. Wenn man aber eben in die Region fährt und sich Warteschlangen, ja, in Subice damals im Sommer anschaut oder diese ehrenamtliche Grenzkontrolltruppen von den Robert Bonkiewicz und so weiter, ja, diese Aktion anschaut, da sieht man schon negative Folgen, ne? Also sogar für den Alltag der Menschen, für die wirtschaftlichen Beziehungen in der Grenzregion, aber auch für das Politische. Aber ich sehe da im Moment keine Debatte darüber, also kein Potenzial da jetzt, dass es dann doch die polnische Regierung von der Gesellschaft oder von der Opposition quasi gezwungen wäre, sich gegenzusetzen. Also eher die polnische Regierung kommuniziert jeden Tag über Twitter und andere Plattformen, wie sie selbst die polnisch-belarussische Grenze dicht gemacht hat. Also in den Köpfen von vielen Menschen, Grenzkontrollen sind das, was man quasi, was man braucht und dass es für manche dann doch unbequem wird, muss man in Kauf nehmen.
Sind die Grenzkontrollen aber nachvollziehbar in einer Situation, in der der Migrationsdruck sichtlich nachgelassen hat, insbesondere aus dem Osten?
Naja, aber wir sind jetzt im Frühjahr, gleich kommt der Sommer und da wissen wir, dass es eben auch sehr jahreszeitabhängig ist, ne? Wie die Zahlen an den Grenzen sich dann gestalten. Deswegen ist es schon zu erwarten, auch mit der Situation im Nahen Osten, mit dem Iran-Krieg, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wie sich das eventuell potenziell auch ausbreitet, das kann auch dann zu weiteren Migrationsströmungen aus der Region Richtung Norden, sprich Europa, führen. Und dann die günstige Jahreszeit sozusagen, da kann man schon erwarten, dass die Zahlen wieder groß werden. Seitens Russland, Belarus, das hat auch nachgelassen, aber je schlechter es Putin an der Front geht, desto mehr kann man an diesen hybriden Maßnahmen auch erwarten. Deswegen kann man da auch nicht ausschließen, dass sie vielleicht nicht direkt über die Grenze, die jetzt abgesichert ist, aber auf eine andere Art und Weise dann doch auch dazu beisteuern, dass da größere Zahlen von Migranten, Flüchtlingen an den europäischen Grenzen wieder zu erwarten sind.
Sie haben Waffen erwähnt, auch Kunst kann als Waffe verstanden werden. Trotz anhaltender Kontroversen über die Teilnahme Russlands an der Kunstbiennale in Venedig hält Polen an seiner Beteiligung fest. Kulturministerin Cieńkowska erklärte, es komme für sie nicht in Frage, Russland das Feld zu überlassen. Zugleich zeigte sie Verständnis für den geschlossenen Rücktritt der internationalen Jury. Setzt Polen hier das richtige Signal?
Das ist eine sehr bedauerliche Sache, aber auch nicht nur im Bereich der Kunst zu beobachten. Im Sport sehen wir auch immer mehr sportliche Maßnahmen, wo auch russische, belarussische Athleten, Sportler dann zugelassen werden, ja. Und das ist sicherlich kann man als Sieg der russischen Propaganda sehen, dass sie dann wieder quasi Wege finden, dann seine Position zu stärken. Und wir wissen sehr gut, dass eben solche Bereiche wie Kunst oder auch Popmusik oder Popart, ja, also diese und Sport eben auch dazu sehr gut in Anführungsstrichen dienen können. Ich glaube, dass die Position Polens wurde auch abgesprochen mit anderen. Das ist, würde ich behaupten, dass es nicht eine jetzt Entscheidung wäre, dass Polen sich da querstellt als einziges jetzt EU-Land oder sowas. Ich hätte da eher erwartet, dass sich die Kulturminister abgesprochen haben, wie sie dem gegenüber stehen. Gut zu sehen ist es, dass es dann auch Protestaktionen selbst vor der Ausstellung direkt gibt. Aber das ist wirklich schade, dass wir dann aufgeben, wir, sage ich, als der Westen, als demokratische Länder, an Maßnahmen, die wir haben, eben unser Protest zum Ausdruck zu bringen gegen solche dramatische und auch rechtswidrige Sachen wie der Krieg, ja, weil das ist klar, keiner will, dass jetzt unbedingt, dass Europa auch in den Krieg mit Russland involviert wird, ja, aber früher hat man zum Beispiel die Hand nicht ausgestreckt zu einer Person, die man nicht respektiert hat, ja, und das ist dieses Handausstrecken und Sanktionen ist sowas, kann man vergleichen, ja, zwischen menschlichen Maßnahmen, was wir haben, und den zwischenstaatlichen, die wir haben, und so wie Sanktionen wirken, aber wirken in eine längere Perspektive, und da haben wir schon Beweise dafür, dass die wirtschaftlichen, dass die ökonomischen Sanktionen gegenüber Russland und Belarus wirklich wirken, obwohl Russland auch mit der Propaganda versucht, uns dann überzeugen, dass es doch keinen Sinn macht oder dass sie dann negativ für uns sind, ja, sogar mehr negativ als wir für Russland. Deswegen ist es sehr bedauerlich, dass wir auf die Gesten verzichten, die wir wirklich auf demokratische, friedliche Art und Weise dann Signale setzen, wo unsere Grenzen sind, ja, und wo wir auch Protest ausüben können.
Vor 2 Jahren war Russland nicht dabei, vor 4 Jahren war Russland ebenfalls in Venedig nicht dabei. In diesem Jahr ist es anders gekommen. Wechseln wir noch kurz zum Schluss das Thema. In Polen hat das Abiturmarathon begonnen. Hierzulande zählen schriftliche Prüfungen in Polnisch, Mathematik und eine Fremdsprache zu den Pflichtbestandteilen des Abiturs. Auffällig, rund 98% der Abiturienten entschieden sich in diesem Jahr für Englisch. Verlieren andere Fremdsprachen, darunter auch Deutsch, zunehmend an Bedeutung?
Jein, würde ich sagen. Also ich drücke die Daumen für alle Abiturienten. Man ist hier mit jedem Jahr sehr froh, dass die Zeit selber bei einem schon längst vorbei ist, weil der Mai ist für manche eben so die fröhliche Zeit, aber für manche Jahrgänge eben immer mit diesem Stress der Prüfungen verbunden. Zu den Fremdsprachen, ja, ich meine, das ist schon klar, dass Englisch verbreitet ist und das ist die erste Fremdsprache seit längerer Zeit. Deutsch ist immer noch die zweite Fremdsprache, aber bei Abiturprüfungen muss man das auch in Rücksicht nehmen, dass die Abiturnoten wichtig sind für die Aufnahme an die Universitäten. Und je besser natürlich auch Fremdsprachennoten, desto größer die Chancen der Uni-Aufnahme bei bestimmten Fächern. Und bei bestimmten Fächern natürlich wie Fremdsprachen, aber auch Politologie, aber auch internationale Beziehungen wird dann Englisch höher bewertet als andere Fremdsprachen. Ja, deswegen glaube ich, ist es eine pragmatische Entscheidung, auch wenn man Englisch dann über die längere Zeit in der Schule als Pflichtfach hatte, sonst auch Hilfestunden genommen hat, weil Englisch eben sowieso gut zu gebrauchen ist, zählt zum Schluss auch bei den Prüfungen selbst auch die Überlegung, wie viele Noten bekomme ich dann bei der Aufnahme an das Fach, was ich dann am liebsten studieren würde. Aber wie gesagt, Deutsch ist immer noch die zweite Fremdsprache, gefolgt von Spanisch, an manchen Schulen auch noch immer noch Russisch. An Bedeutung gewinnen auch solche Sprachen wie Chinesisch, wird immer mehr angeboten. Und Englisch verbindet dieses Private und Berufliche. Ja? Also es ist, wenn man reist oder wenn man sich, weiß ich nicht, Netflix-Filme anschauen möchte, ja, ohne polnische Untertitel, dann ist es sicherlich Englisch das, was am meisten nutzen kann. Aber auch im beruflichen Leben, auch bei deutschen Unternehmen in Polen, kommt man mit Englisch auch weiter durch als jetzt mit Deutsch, wobei Deutsch immer noch in diesem beruflichen Bereich auch sehr hoch geschätzt wird.
Das Englische ist zu Lingua Franca geworden und Chinesisch zu lernen, auch wenn es momentan noch ein bisschen exotisch klingt, könnte sich als sehr pragmatisch erweisen. Małgorzata Kopka-Piątek, Institut für öffentliche Angelegenheiten in Warschau, vielen Dank.
Vielen Dank und schönes Wochenende.
Das waren die Themen der Woche. Das ganze Gespräch finden Sie unter auslandsdienst.pl. Jakub Kukla. Tschüss und auf Wiederhören, do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do słyszenia. Wir hören uns.